Interview mit Mystery Moon.
Aller guten Dinge sind drei, sagt man, und darum freue ich mich ganz besonders auf den Gast, den ich jetzt zum dritten Mal in diesem Jahr für euch habe. Ich weiß, es ist die letzte Gelegenheit, denn diese Folge heute erscheint am 31. Dezember, also noch viel später hätte es nicht sein dürfen, aber es hat ja doch geklappt. Zum dritten Mal im Jahr 2024 begrüße ich Markus Pfeffer. Hallo Markus!
Wunderschönen guten Abend, hallihallo aus Kaiserslautern.
Ja, wie geht es dir? Wie hast du das Jahr 2024 verbracht bis hierher? Alles gut oder noch besser oder vielleicht so, hoffentlich ist bald Neujahr?
Das kommt immer darauf an, welche, in welcher Lebenslage. Also, was die Musik angeht, tatsächlich, ja, wirklich alles gut. Ne? Im Frühjahr gab es ja das dritte Lazarus Dream Album, im Sommer das Atlantis Drive Album mit Mark Bowles. Das war das erste und aber sicher auch das einzige, weil das wird ein One-Off-Projekt bleiben. Im Gegensatz zu Mystery Moon, was ja der Anlass des heutigen Gesprächs ist, das war das erste, aber sicher nicht letzte Album, das ich jetzt mit dem schwedischen Sänger Rob Lundgren aufgenommen habe. Gleichzeitig habe ich auch schon genug Material für das zweite Mystery Moon Album gerade zusammengetragen, also im musikalischen Bereich, alles im grünen Bereich. Ja, dann gibt's ja auch noch das Privatleben, beruflich auch alles gut. Ja, aber ansonsten habe ich leider in der Familie, wechseln sich die Leute ab, die ins Krankenhaus gehen, dann auch schon seit 6 Wochen im Krankenhaus sind. Das ist natürlich, wenn du einen Vollzeitjob hast, Musik zum Ausgleich machen musst, weil du gar nicht anders kannst und dann noch jeden Tag irgendwie ins Krankenhaus musst. Oh, das zehrt jetzt langsam ein bisschen an der Substanz. Ich muss aber noch gut 1,5 Monate durchhalten, weil ich als Verwaltungsangestellter im Finanzbereich halt dann auch den Jahresabschluss am Anfang des Folgejahres immer mitmache und dann frühestens erst irgendwann im Februar frei habe. Aber in der Ruhe liegt die Kraft. Ich lasse mich nicht stressen.
In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist sicherlich ein sehr weises Wort. Hast du mal Lust auf eine kontroverse Frage zu einem völlig anderen Thema an dieser Stelle?
Ja, mach mal. Jederzeit. Ich bin eigentlich ein Sponti. Schauen wir mal.
Hat überhaupt nichts mit Musik zu tun, aber weil ich heute was zu dem Thema gelesen habe, meine Frage an dich. Markus, Dubai-Schokolade, heiß oder scheiß?
mit dieser Antwort rechnest du es sicher nicht. Ich mach's noch ein bisschen spannend. Ich habe tatsächlich diesen ganzen Bohai erlebt. Die Medien machen ja ein riesen Auflebens drum. Und ich dachte nur, wie kann man die Massen so dermaßen auf was anspitzen? Ich war übrigens letztes Jahr im Frühjahr in Dubai. Wir haben eine kleine Kreuzfahrt gemacht am Persischen Golf. Ich war mehrere Tage in Dubai. Kein Mensch hat dort jemals das Wort Dubai-Schokolade in den Mund genommen. Das war einfach überhaupt kein Thema und ich habe wirklich alles mitgemacht. Burj Khalifa, dieses 7-Sterne-Hotel, Dubai-Schokolade war überhaupt kein Thema. So, lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem ich selber aber, wer mich schon Facebook kennt, weiß, dass ich kein Kostverächter bin und wirklich sehr gerne gute Dinge esse, habe ich mir gesagt, ich bestelle sie mir. Ich habe sie auf Amazon bestellt, das Original natürlich von Elit. Und es ist natürlich furchtbar überteuert, aber geschmacklich echt heiß. So, jetzt habe ich das Thema am Schluss noch da rausgebracht. War wirklich gut und ich habe es einfach auf Ex in mich reingeschaufelt. In ungefähr 1,5 Minuten. Riecht weg, war sie.
Wow, das überrascht mich jetzt. Ich hätte dich so von dem, was ich von Facebook kenne, eher als den herzhaften Typ eingeschätzt und nicht so für süße Sachen. Stimmt das oder irre ich mich?
Doch, leider. Ich bin leider jemand, der unwahrscheinlich gern süß isst. Und das ist auch der Grund, warum ich regelmäßig abnehmen muss. Der einzige Grund, warum ich tatsächlich Bauchspeck ansetze, ist Süßkram. Ernsthaft, jetzt wirklich, ne?
Okay, hätte ich jetzt tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mit gerechnet. Aber gut, das ich komme auf dieses Thema, weil ich heute ganz aktuell, also für euch da draußen, wir nehmen am 16.12. auf. Und heute sollten ja auch 2 bekannte Discounter mit Dubai-Schokoladenartigen Schokoladen um die Ecke kommen. Und jetzt hat der Mensch oder die Firma, die meint, sie hat die exklusiven Rechte daran, die beiden sehr bekannten Discounter abgemahnt. Und ich habe das heute nur kopfschüttelnd gelesen und gedacht, um was für Themen kann man ein Buhai machen? Also genau wie du es auch meintest. Ich habe diesen ganzen Hype um das Thema nicht verstanden. Vor allem habe ich mich gefragt, wie schafft man das eigentlich? Das ist ja wirklich ein Hype, der irgendwie über die Medien und auch, ich glaube, über so sämtliche soziale Netzwerke lief. Und was mich am sprachlosesten dabei gemacht hat, ist dieser Umstand, du schaffst es, Leute dazu zu bringen, dass sie sich Schokolade kaufen wollen für irgendwie 15 Euro, für 100 Gramm, ja. Ja? Aber gleichzeitig heulen alle ja auch absolut berechtigt rum, alles ist so teuer, man kann sich sein Leben ja kaum noch leisten, ne? Aber wenn sowas irgendwie gehypt wird, dann rennen die Leute los und tun das. Das ist doch total paradox, oder?
Boah, da hast du jetzt natürlich in mir einen Gesprächspartner, der dann gern ausschweift, weil ich habe zwar BWL studiert, aber prinzipiell wollte ich eigentlich eher Soziologie oder Psychologie studieren. Und hin und wieder lese ich auch Literatur, die sich mit den Themen beschäftigt, also psychologische Literatur, zum Beispiel von Oliver Sacks, eine Anthropologin auf dem Mars, kann ich nur empfehlen. Teile daraus waren übrigens dann zum Film Zeit des Erwachens geworden, mit Robin Williams, falls ihr das was sagt. Also psychologische Phänomene sind so ein ganz eigenes Ding. Und hier sind wir natürlich an der Schnittmenge zwischen Soziologie, Psychologie und auch im wahrsten Sinn des Wortes Marketing. Es hat auf ein neues uns mal wieder gezeigt, dass egal welches Volk, dass alle Völker, wenn du die richtigen Instrumente hast, komplett manipulierbar sind. Und das ist halt echt beängstigend. Ne? Also ich bringe das Thema jetzt ein bisschen ernsthaft nach Hause, weil niemand, ich betone es nochmal, was ich vorhin gesagt habe, ne? Niemand hat Dubai-Schokolade gebraucht, bis die Medien das Thema so aufgebauscht haben, damit dieses Bedürfnis aus nichts, selbst in den Ärmsten unter uns, so stark war, dass sie ihr letztes Hemd dafür ausgeben. Das ist erschreckend.
Vollkommen. Weil ich verstehe es halt ganz einfach nicht, wie man sowas erreichen kann. Ja, doch, ich verstehe es schon vor dem Hintergrund, was du meinst. Wenn man die richtigen Knöpfe drückt, dann kriegst du jeden dazu, dass er das haben will. Ich finde es halt nur so lustig, wenn Leute sich dann gleichzeitig aber beschweren, dass zum Beispiel ein Brötchen teurer geworden ist oder auch Konzerte ja so exorbitant teuer angeblich wären. Aber da denke ich mir auch, ja Leute, aber die Leute, die eben die Brötchen verkaufen oder die auf der Bühne stehen, die leiden doch genauso unter der Inflation wie du auch. Und wie sollen die denn das kompensieren können? Also wärst du der Auffassung, Konzerte sind heutzutage zu teuer oder ist der Preis für Konzerte angemessen? Du als Insider hast da doch bestimmt auch eine sehr eigene Meinung zu.
Ja, was heißt zu teuer? Ob es jetzt teuer ist oder nicht, ist ja immer im Endeffekt eine relative Frage, weil du es ins Verhältnis zu irgendwas anderem setzt. Ich war im April in Frankfurt in der Festhalle und hatte tatsächlich Sitzplätze für Simple Minds Platz 2 und 3. Wir saßen also in der ersten Reihe und konnten uns nach hinten umdrehen, haben 13.000 Leute hinter uns gehabt, also wie der Blick von der Bühne runter, haben eine super Sicht auf die Bühne gehabt, einen Sound wie von CD und haben, glaube ich, pro Person 220 Euro bezahlt. Das ist jetzt natürlich kein Pappenstiel, aber für das Erlebnis war mir es das wert. Ich mache den Schwenk zurück zu einem regionalen Konzert. Einer meiner besten Freunde, der Sänger von Winterland, Stefan Hugo, hat eine David Bowie Tribute Band inzwischen. Die ist aus einer David Bowie / Billy Idol Tribute Band, in der ich noch Bass gespielt habe, hervorgegangen, weil die ein Großteil der Band sich auf Bowie konzentrieren wollte. Und das war hier im Irish House in Kaiserslautern. Da haben früher die Konzerte 10 Euro gekostet oder so. Und wenn es mal 11 oder 12 waren, haben sich die Leute schon beschwert. Ich kam hin und sagte, hier, ich möchte bezahlen, ne, weil ich will auch nie auf irgendeine Gästeliste. Das finde ich total vermessen. Und die sagten 22 Euro. Und tatsächlich habe ich mich dabei ertappt, dass ich dachte, oh, 22 Euro. Wow. Für so eine regionale Band ist irgendwie teuer. Also, na, du siehst jetzt, das ist ein Zehntel dessen, was ich für die Simple Minds bezahlt habe. Ne? Ich sage, es ist nicht zu teuer, aber man muss lernen, mit den neuen Preisen tatsächlich irgendwie im Kopf zurechtzukommen, weil es ist mehr als doppelt so teuer als vor der Pandemie.
Das ist so, ja. Ich kam auf das Thema live, weil wenn ich das auf Facebook richtig gesehen habe, hast du am Wochenende einen Auftritt gehabt oder habe ich das falsch gesehen? Aber jetzt nicht mit einer deiner Main-Bands.
Nee, das war leider falsch. Das war ein Rückblick auf Facebook, eben mit besagtem Sänger Stefan Hugo. Ah. Früher gab es immer einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten, ein Jutz All-Stars-Konzert hier in Kaiserslautern, wo sich ja Musiker aus verschiedensten Bands zusammengefunden haben, dann immer so, ich glaube, 4 oder 5 Songs von irgendeiner Band oder zu irgendeinem Thema, zum Beispiel Filmmusik, James Bond oder so, haben sich die Sachen drauf geschafft und dann bei einem Benefizkonzert für das Jugendzentrum eine Woche vor Weihnachten dort in der Regel das Haus ausverkauft und die Gelder kamen dann dem Jugendzentrum, das ja natürlich von Fördergeldern lebt, zugute. Und vor 6 Jahren war das mit das letzte oder vorletzte Mal, dass ich mitgemacht habe, übrigens auch als Bassist eben, dann, da haben wir Hooters gecovert und ich glaube das Jahr drauf nochmal dann, das war wirklich, wirklich geil, Faith No More. Und Faith No More Bass spielen ist, hatte ich ein bisschen leichtfertig zugesagt, bis ich mir dann die Sachen angehört habe und gedacht, ach du Scheiße, das war ja gar nicht mal so trivial. Also es war leider vor 6 Jahren schon, ja.
Okay, dann habe ich das in der Tat aus dem Augenwinkel vorhin etwas falsch wahrgenommen, aber klang nach einer ziemlich coolen Angelegenheit, vor allem wenn es dann auch für einen guten Zweck ist, sowas macht man ja dann doch immer gerne, würde ich mal denken.
Genau, und hat auch immer einen Heiden Spaß gemacht. Wir haben Tote Hosen machen wir mal gemacht. Wie gesagt, dann Hooters, Faith No More. Und das Kultigste war aber, und das ist aber tatsächlich jetzt schon, das war 99 oder 2000, bin ich mir nicht ganz sicher. Kann sogar 99 schon gewesen sein. Haben wir halt, war das Thema eben Filmmusik, ne? Und wir kamen dann alle in Verkleidung auf die Bühne und die beiden Sänger als Teletubbies zu der Teletubby-Musik, die ja damals relativ neu waren, im Jahr 99, ne? So, und dann diese lachenden Babys und so. Die Leute dachten irgendwie, sie sehen nicht recht. Ich war irgendwie als Popeye verkleidet, der Bassist als Asterix und ja, und wie gesagt, zwei Teletubbies vor mir, die dann gemoscht haben. Also es war wirklich lustig, ja.
Für Spaß bist du zu haben, ja, so kommst du aber auch immer rüber.
Ja, ja, schon. Also ich bin ein sehr reflektiver Mensch tatsächlich, aber ich versuche generell oder andersrum, weil ich gerade im Winter und Herbst so ein bisschen Schwermütigkeit neige, versuche ich selber gegenzusteuern und bin, glaube ich, deswegen umso unbeschwerter. So, das war jetzt ein bisschen komplizierter Satz, bringt es aber, glaube ich, irgendwie auf den Punkt.
Aber ich habe, glaube ich, verstanden, was du zum Ausdruck bringen wolltest. Das ist schon mal gut. Ja. Dann, wie schaffst du das eigentlich? Also in diesem Jahr hast du ja selbst ganz am Anfang dieser Interviewsequenz gesagt, das dritte Album von Lazarus Dream ist erschienen, das erste und wahrscheinlich auch einzige Album von Atlantis Drive. Jetzt, vor noch nicht mal einem Monat, das erste Mystery Moon Album. Du werkelst ja auch noch an dem dritten Barnabas Sky Album und an Winterland werkelst du ja auch noch irgendwie. Also hat dein Tag irgendwie mehr als 24 Stunden oder wie schafft man das? Das musst du mir echt mal erklären.
Das ist relativ einfach. Also erstens, ich bin wirklich, ohne mich selber zu loben, ein relativ gut organisierter Mensch. Gut organisiert heißt aber auch technisch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Songidee habe, zum Beispiel kürzlich hatte ich eine Songidee, skizzierte das mal. Wenn man das nämlich so hört, kann man es besser einordnen. Und die Idee war, bam, 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 bam. Fertig. Das war die Songidee. Ne? Jetzt denkst du, was meint er jetzt damit? Ist das jetzt ein Beat? Ist das eine Idee? Ist das eine Melodie? Ist das ein Riff? Kann ich dir auch nicht sagen. Das war, mir ist dieses Ding irgendwie eingefallen. Das erste, was ich dann mache, ist in meiner Software, leg ein neues Songprojekt an, neues Songprojekt anlegen. Und da habe ich eine Vorlage. Die heißt einfach Recording Vorlage Markus 2024. Die ist jetzt über 4 Jahre gereift. In dieser Vorlage sind Drum Sounds, Bass Sounds, Gitarren Sounds und alles ist im Prinzip schon fertig gemischt. Und ich muss einfach nur noch aufnehmen, das Zeug, was mir einfällt, draufspielen und ein bisschen laut und leise machen. Also ne, ein bisschen Fachsimpelei. Die Gitarrenspuren, die gehen schon auf eine Gruppe, werden komprimiert, die Wummerbässe werden rausgeschnitten, das Ganze wird über den Stereo-Expander links und rechts rausgedrückt, damit es den Backing-Chören nicht in die Quere kommt. Die Surr-Laute um die 6 Kilohertz werden rausgefiltert, bliblablub. Also das ist alles schon in den Projekten drin und ich muss einfach nur noch aufnehmen. Und dadurch, dass ich halt das jetzt schon seit Anfang der 90er mache, also ich bin seit 90er gewohnt, Sachen einzuspielen, ich muss meistens, wenn überhaupt, nur einen zweiten Take aufnehmen. Also ich muss was nicht 5, 6 oder 10 Mal einspielen, bis es passt. Meistens ist es der erste Rutsch, zack, und dann ist das drin. So, und deswegen kann ich dir, wenn ich will, kann ich dir über Winter 4, 5 Alben komponieren und aufnehmen. Das ist, weil das einfach technisch gesehen so gut organisiert und vorbereitet ist, dass ich technisch kaum mehr Arbeit damit habe. Jetzt kommt aber der kreative Part, und der kreative Part findet immer nur im Herbst und Winter statt. Ich komponiere im Herbst und Winter sozusagen als Kompensationshandlung, um nicht in so eine Winterschwermütigkeit abzudriften. Wenn Sommer ist, brauche ich das nicht, und die Gitarre steht 3 Monate im Schrank.
Und dann machst du Urlaub wahrscheinlich, um dich zu erholen.
Genau. Ja, oder wenn schönes Wetter ist, geh raus, leg mich an den Badesee, was auch immer. Im Sommer wird aufgetankt, und im Winter ist das halt, wie gesagt, eher so ein Ventil. Und mit dieser familiären Situation in den letzten jetzt 6 Wochen, die natürlich schon belastend war, sind natürlich die Songideen dann auch entsprechend, ne, bam, 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 bam. Das hat natürlich eine gewisse Härte, ne? Das ist schon so ein Stressabbau, ne? Deswegen kamen da jetzt keine Dur-Kuschelrocklieder raus, sondern eher beinharte Riffs.
Beinharte Riffs, ja.
Ja.
Das ist auch ein gutes Stichwort, denn Mystery Moon ist jetzt ja erschienen, und rein musikalisch hätte ich gesagt, ist das ja schon eine ganze Ecke härter als das, was mit Atlantis Drive erschienen ist. Würdest du hier erstmal zustimmen oder sagen, nee, eigentlich nicht?
Doch, auf jeden Fall. Tatsächlich war es so, dass ich auch dann vor einem Jahr hatte ich ja den Entschluss gefasst, mit Rob Lundgren nicht nur 1-2 Songs fürs nächste Barnabas Sky Album, sondern ein ganzes Album aufzunehmen. Und dann dachte ich, wie grenze ich das jetzt stilistisch von den anderen Projekten ab? Und das erste, was ich mir gekauft habe, war so ein Pedal, mit dem ich meine Gitarrenriffs noch ein bisschen tiefer stimmen kann. Ich habe so kleine, zarte Hände, die 7-seitige Gitarre, der Hals ist einfach zu groß, ich kann nicht drum rumgreifen, ohne mir die Finger zu brechen. Also musste ich zu diesem Hilfsmittel greifen. Und das erste, was ich geschrieben habe, war dieses Mindset, was mit das Herz, nein, das stimmt nicht, Now is the Time und dann Mindset. Und die beiden Riffs sind auf H runtergestimmt, wozu du normal eine 7-seitige Gitarre brauchst, mit einer tiefen H-Seite. Ne? Und die sind schon richtig knüppelhart. Also die Riffs sind richtig knüppelhart. Das ist schon deutlich härter als Atlantis Drive, und das ist auch ganz gezielt so gewollt.
Und wie ist dann damals der Kontakt zu Rob zustande gekommen? Weil du ihn für Barnabas Sky haben wolltest? Oder gab es noch andere Gründe dafür? Weil manchmal...
Nee, Barnabas Sky tatsächlich. Also seine eigentliche Hauptband Mentalist ist ja beim gleichen Label, bei Pride and Joy Music. Und die hatten dann, glaube ich, irgendwie bin ich über das Video Stairs of Ragusa gestolpert. Toller Song übrigens. Und sehe den Typ, der sieht ja aus wie so ein Reggae-Sänger, ne? Mit seinen Rastas und seinen blonden Haaren und blaue Augen und so. Und dann fängt er an zu singen, und ich denke so, wow, was denn das jetzt, ne? Also irgendwie sieht aus wie so ein Reggae-Fuzzi und hat eine voll die Metal-Röhre, als hätte er 10 Reibeisen verschluckt. Und das hat mich erstmal total frappiert, ne? Weil ich auf Basis seines Erscheinungsbilds überhaupt nicht damit gerechnet hätte, dass jetzt diese Metal-Röhre da kommt. Ja, wie auch immer. Dann fand ich die Melodie sehr cool und habe, während das Video noch lief, den Kai Stringer angeschrieben, den Gitarrist von Mentalist, der ist übrigens aus dem Saarland und hat mit dem Drummer meiner ersten Band schon Musik gemacht, so klein ist die Welt. Und habe gesagt, Mensch, Kai, macht der Rob seine Gesangslinien selber? Also stammt das von ihm? Weil wenn ja, dann würde ich unbedingt mit ihm mal was für Barnabas Sky schreiben wollen. Und wie gesagt, die Antwort war ja, ja und nochmal ja. Ja, und dann habe ich mit ihm einfach einen Song geschrieben. Das war The Mystery. Und nachdem dann klar war, dass ein ganzes Album draus wird, hat halt dieser Song The Mystery im Prinzip die Zündung gegeben, das Projekt Mystery Moon zu nennen. Das war der Ausgangspunkt.
Hat dir das wieder in deine 3-Silben-Thematik direkt reingespielt?
Ja, genau. Ganz genau. Und ich hatte auch irgendwas, dachte auch, Mensch, irgendwie so ein Logo mit irgendwas mit einem Mond drin könnte ganz cool sein. Und wenn jetzt gerade jemand zuhört, guckt euch mal das Mystery Moon Logo an. Die O's und die Mondsicheln sind offensichtlich. Das Coolste ist aber das, was im R versteckt ist.
Im R, bei Mystery.
Mhm. Mhm. Da muss man mal genau hingucken.
Ich hab meine Brille nicht da.
Too bad. Ja, weil das ist auch eine Mondsichel, ne? Das ist kein Halbkreis, sondern da ist eine Mondsichel versteckt.
Ja, die Auslassung, ne? Damit, ja, ich hab's verstanden.
Ja, genau. Ja, und es kam dazu, weil Mentalist in Mannheim gespielt haben und wir haben uns dort persönlich kennengelernt, ja, haben ein Bierchen getrunken und gesagt, ja, komm, zwei Lieder irgendwie lohnt sich nicht, lass uns ein ganzes Album machen. Und jetzt haben wir gerade heute gemailt, dass jetzt halt das nächste Album für nächstes Jahr ansteht. Aber das muss natürlich ein bisschen getimed sein, also sprich frühestens Ende nächstes Jahr dann.
Und wenn du schon so gefragt hast, ob Rob seine Gesangslinien selbst macht, gehe ich davon aus, du hast ihm auch relativ freie Hand gelassen bei dem, was auf den Songs am Ende gesungen wird. Oder bist du da eher so diktatorisch unterwegs gewesen?
Naja, ganz im Gegenteil. Ich bin da immer komplett frei. Also beim Musikmachen brauche ich prinzipiell nur ja das Komponieren des musikalischen Parts. Ich kann Texte schreiben und Gesangsmelodien. Ich habe ja sogar mal ein Album gemacht, wo ich selber gesungen habe. Aber um mich selbst zu verwirklichen, brauche ich das nicht. Ich will keine Texte schreiben und Gesangsmelodien, sondern nur Musik. Das heißt, in der Regel bekommt jeder Sänger, mit dem ich arbeite, von mir einfach nur ein Stück Musik und darf sich dazu überlegen, whatever he wants. Allerdings, ne, mit der kleinen Einschränkung, ich sagte immer in der ersten Mail schon, ne, kenne Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das ist irgendwie peinlich, das ist mir zu doof. Möglichst nichts Politisches und auch nicht irgendwelche Namen, wie jetzt Carrie oder Amanda oder so, schnarcht. Also ich hätte gern, dass sich jeder Mensch in irgendeinen Text reinversetzen kann. Und wenn der Text von irgendeiner Person handelt, die ich nicht kenne, ne, dann geht mir der Text durch gesagt, sorry, am Arsch vorbei. Das will ich nicht. Also ich will, dass Texte so allgemein gehalten sind, dass jeder sich dort irgendwie wiederfinden kann. Und um den Schwenk zu Rob zu machen, also Rob ist ein wahnsinnig cooler Texter und hat sehr, sehr coole Lyrics draufgeschrieben. Ist auch ein sehr tiefgründiger Mensch. Und es lohnt sich, da mal ganz genau zuzuhören.
Da gehe ich stark von aus. Ich habe die CD hier liegen, habe auch vorhin noch mal extra durch die Texte durchgeblättert und habe mir auch gedacht, okay, auch wenn es harte Riffs sind, ist es auf jeden Fall kein 0815 Metal-Standard-Text, ne? Von wegen, wir sind geil. Aber es ist ja letzten Endes auch kein Metal, ne? Ich glaube, es ist harter Hardrock, ne? Über weite Strecken kann man, glaube ich, sagen. Oder würdest du es ganz anders klassifizieren?
Nö, Melodic Hardrock, vielleicht mit ein paar kleineren Metal-Anleihen. Sudden Rupture ist natürlich schon sehr metallisch, wobei es natürlich eine sehr bewusste Verneigung und Reminiszenz an die Judas Priest der späten 80er und frühen 90er ist. Das ist so ein bisschen Nightcrawler, Painkiller, also vom Riffing her. Aber ansonsten ist das Melodic Hard Rock, ja. Passt.
Ein paar Melodiebögen haben mich irgendwie auch an Iron Maiden, so zur Somewhere in Time Phase erinnert. Nimmst du das als Kompliment oder bist du jetzt tödlichst beleidigt?
Nee, bin ich eher, fühle ich mich eher positiv gehuldigt, weil ich tatsächlich so die ersten paar Hardrock-Metal-Alben, die ich überhaupt in ihrer Gänze gehört habe, das allererste überhaupt, weiß nicht, ob ich es jemals erzählt habe, war Constrictor von Alice Cooper. Ja, damals, ne, sein Hardrock-Comeback-Album mit Kane Roberts, dem ich bis heute nacheifere, aber ganz so dick werden die Überarme leider immer noch nicht. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen nachhelfen mit illegalen Substanzen. Ja, und dann kam Priest, Turbo und Maiden Somewhere in Time, die beiden Alben der britischen Flaggschiffe des Heavy Metal mit Gitarrensynthesizern. Und bis heute sind die beiden Alben meine Lieblingsalben der Bands, weil ich eben diese Kombination aus harten Gitarren und schwebenden Synthesizer-Klängen bis heute einfach geil finde. Vielleicht hat mich das auch in meiner Jugend und in dieser Anfangsphase, in der ich überhaupt Hardrock und Metal gehört habe, so geprägt, dass ich bis heute nicht davon loskomme. Keine Ahnung.
Und wie man ja dem Booklet entnehmen kann, hast du auch auf diesem Album Gitarren-Synthesizer gespielt. Hast du das vorher auch schon mal gemacht oder war das jetzt Premiere?
Nee, habe ich vorher schon mal. Ich habe vor 3 Jahren damit angefangen, auf dem zweiten Lazarus Dream Album Lifeline. Und habe mir einige, übrigens alles wirklich analoge Teile, so Pedale gekauft, eben Gitarrensynthesizer, unter anderem auch um diese Sounds, die Priest damals genutzt haben. Das waren eher so diese Oberheim. Ne? Oberheim ist ein ganz bekannter Synthesizer aus den 80ern. Ne? Jump, Van Halen zum Beispiel. Oder auch Rush haben ganz viel mit dem Synthesizer gearbeitet. Hörst du und sagst sofort, das ist 80s. Den habe ich mir geholt, dann Hammond B3. Also die ganzen Hammond-Sounds, die du auf meinen Alben hörst, sind nicht mit der Hammond gespielt, sondern die spiele ich über die Gitarre. Voll der Fake. Also mache ich seit 3 Jahren, weil mich das einfach dazu in die Lage versetzt hat, einfach auch nochmal anders zu komponieren. Ne? Du musst natürlich dann aufpassen, dass du es nicht spielst wie eine Gitarre, weil wenn du ein Keyboard spielst, dann spielst du ja zumindest mit der rechten Spielhand, greifst du ja einen Akkord in der Regel 3 oder 4 oder wenn du es schaffst, 5 Finger auf einmal drauf. Das heißt, wenn ich jetzt sowas mit Akkorden über die Gitarre, über den Gitarre-Synthesizer spiele, dann zupfe ich natürlich die Saiten zusammen an. Und so habe ich zum Beispiel auch einen Song mit dem Gitarre-Synthesizer fürs nächste Barnabas Sky-Album geschrieben. Wenn du es hörst, denkst du, es wäre ein Keyboard, ist aber kein Keyboard, ist Gitarren-Synthesizer. Sehr coole Sache.
Und magst du noch mal den Hörern erklären, wie jetzt so ein Gitarren-Synthesizer im Detail funktioniert? Ich meine, ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung, aber ich glaube, nicht jeder, der zuhört, kann mit dem Begriff Gitarren-Synthesizer so ad hoc etwas anfangen. Und die meisten werden denken, oh, Synthesizer, ganz böse.
Also früher ging das nur, indem du dir so einen Tonabnehmer auf die Gitarre eingebaut hast. Gibt's heute noch von Roland. Da musst du aber die Gitarre, ja, in die Gitarre Löcher bohren und das wollte ich irgendwie nicht. Ich habe mal also das ganz Oldschool Pedale gekauft. Das heißt, du spielst Gitarre, stöpselst die Gitarre in das Pedal rein, gibst Gitarre rein und entscheidest, was rauskommt. Da kommt dann entweder ein Streicherfläche raus oder eine Hammond-Orgel oder so ein Obernheim-Sound. Oder ein Synthesizer-Solo-Sound beispielsweise. Also ich habe zig Varianten. Gitarre kommt rein, Keyboard kommt raus.
Klingt ganz einfach.
Mhm. Ist es auch. Und mit nahezu ohne Verzögerung und Latenz. Das war lange halt nicht machbar, weil natürlich die Verzögerungszeit des Umwandelns des Signals zu lange gedauert hat. Aber eben mit fortschreitender Technologie ist es inzwischen so, dass das zumindest mal ohne hörbaren Zeitverzug einfach passiert. Ne? Das muss ja umgerechnet werden, das Signal.
Ja, klingt sehr technisch, aber es funktioniert ja. Und das ist die Hauptsache.
Genau.
Jetzt waren wir eben schon beim Thema des Namens der Band. Ich würde ihm jetzt entnehmen, dass Mystery Moon keine wirkliche Bedeutung letzten Endes hat. Mystery war halt euer erster gemeinsamer Song und ja, Moon passt zu deinem Standardvorgehen, würde ich mal sagen. Oder gibt's da doch noch irgendwas Tiefergehendes?
Nee, eine tiefere Bedeutung hat es nicht in der Tat. Allerdings hatte ich schon für Atlantis Drive, als wir mal auf dem Weg zum Flughafen waren und nachts so durch so eine Straße im Wald gefahren sind und ich einen Vollmond gesehen habe, dachte ich, oh, irgendein Bandname, irgendwas mit Moon wäre schon cool, als ich einen Bandnamen gesucht habe, was dann am Schluss Atlantis Drive wurde. Aber ich hatte das Wort Moon wegen diesem Vollmondbild schon länger im Hinterkopf. Und als wir dann Mystery hatten, dann dachte ich, Mensch, Mystery Moon. Die beiden M's, das prägt sich ein, Alliteration, ne? Deutsch-Grundkurs hier im Abi. das ist irgendwie, das ist catchy, klingt gut, sieht doch dazu gut aus und hat überhaupt keine Bedeutung, aber das ist egal.
Man muss die Bedeutung beim Hörer entstehen lassen. Das ist bestimmt sehr faszinierend, auf was für Ideen Leute kommen würden, was das alles bedeuten könnte.
Das stimmt, ja. Wie dieses weiße Bild an der Wand, wo die Leute 1000 Sachen reininterpretieren, wo der Maler einfach nur vergessen hat, den Pinsel in Farbe zu tauchen. Aber gut.
Oder die Banane, ne? Um mal ganz aktuell zu bleiben.
Ach, die Schalke, ja. Kein Kommentar, ehrlich.
Du weißt aber, was ich meine, ne?
Ja. Unfassbar.
Aber bleiben wir da mal bei der gemalten Kunst. Das Cover-Artwork von Mystery Moon könnte irgendwie auch eine Fortsetzung von dem Atlantis Drive Cover sein, weil die Farbgebung relativ ähnlich ist. Ist das beabsichtigt oder Zufall oder erzähle ich gerade für dich totalen Unfug?
Nee, das stimmt genau, wie du sagst. Ich wollte tatsächlich auch, dass diese Farbgebung das ein bisschen fortsetzt, so mit Blau, Lila, Rosa und so. Und hatte auch mir eigentlich nur irgendwas mit einem Mond gewünscht. Hab über Fiverr mir einen Freiberufler gesucht, der einen Entwurf gemacht hat. Der war schon ziemlich gut, aber ein bisschen langweilig und dann hat der Alex Frey von Die Wishes das noch ein bisschen aufgepimpt und hat unten diese Spiegelfläche mit eingebaut und dann diese Explosion, als ob der Mond gerade irgendwo aufprallt, ne, wo dieses Feuer mit dem Rauch sich entwickelt. Ja, aber es ist ein wirklich schönes Cover, wobei der Druck der CD ein bisschen kräftiger hätte sein können. Das sieht irgendwie aus, als ob so ein Grauschleier drüber liegt und das hat mich ein bisschen negativ überrascht, weil eigentlich sieht es am Bildschirm deutlich knalliger aus als jetzt im CD-Booklet.
Aber das Cover hat jetzt nichts mit dem Film Moonfall zu tun, oder? Falls du den kennst. Also ich würde nicht denken, dass das so dein Thema ist.
Doch, kenne ich tatsächlich. Ich wollte ihn kürzlich auf Amazon Prime gucken und habe dann nach 10 Minuten gemerkt, habe ich schon mal gesehen. Will heißen, irgendwer hat da keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und nee, hat tatsächlich damit gar nichts zu tun. Nö, reiner
Zufall. Hätte mich auch wirklich sehr schwer gewundert, wenn das jetzt so der Zusammenhang wäre. Aber weil du eben meintest, Explosion und der Mond schlägt irgendwo auf, habe ich gedacht, das erinnert mich an irgendeinen nicht ganz so unbedingt tollen Film. Aber egal.
Ja, wie gesagt, offensichtlich hat er bei mir gar keinen Eindruck hinterlassen, sodass ich nicht mal mehr wusste, dass ich ihn schon gesehen habe. Und das kann ja gar nicht so lange her sein, 2-3 Jahre maximal. Ne?
Das ist richtig. Viel älter ist er auf keinen Fall.
Krübel, ne?
Auf dem Album befindet sich ein Bonustrack, und zwar eine Piano-Version eines Stückes, das auch auf dem Album enthalten ist. Ist das grundsätzlich so ein Thema, wo du vielleicht in der Zukunft noch mehr Lust drauf hättest? Also vielleicht mal wirklich ein komplett akustisches Album, nur mit Piano und oder Akustikgitarre? Oder sagst du, nee, ich bin Rocker?
Ganz klar Letzteres. Bei dem Song war das ein bisschen speziell. Der Song ist auch wieder entstanden aus einer ganz kurzen Inspiration, und zwar also dieses wow, 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 diese Chormelodie. Das haben ja dann auch befreundete Musikerinnen und Musiker noch mit eingesungen. Wir hatten über 100 Gesangsspuren. Rob hat einen tollen Text geschrieben, übrigens einen Text als Ode an die Geburt und als Widmung für seine 2 Söhne. Und ich habe mir das angehört und dachte, aber eigentlich wird jetzt Robs Gesang von diesem riesen Arrangement mit dem 100 Gesangsspuren-Arrangement ein bisschen erdrückt, wobei seine Vocals sehr intensiv und sehr geil sind. Und dann habe ich tatsächlich die Idee gefasst, hau den ganzen Schlagzeug, Gitarre, 100 Chorstimmen-Kram und hau das mal alles raus und mach mal nur Klavier und Gesang. Dann habe ich Joris Guibaud kontaktet, ne, Keyboarder von Hardline, das Herz, Hardline und eben auch Atlantis Drive, und gesagt, Mensch, kannst du nicht mal mit einem Klavier oder mit einem Flügel da ein Piano-Arrangement machen, weil ich eigentlich nur Robs Gesang und Piano wollte. Das war dann geil, aber dann hat mir die Hookline gefehlt, weil aus der Hookline ja das Lied entstanden ist. Also habe ich doch Teile der Backing Vocals noch drin gelassen, aber übrigens nicht alle. Und ich konnte mich einfach nicht entscheiden, was mir besser gefällt, die Piano-Version oder die Band-Version. Dem Label hat die Piano-Version deutlich besser gefallen. Interessanterweise gab es aber jetzt schon auch Kritiker, die geschrieben haben, es ist ihnen zu schmalzig. Ich kann mich bis heute nicht entscheiden. Da ich beides geil fand, habe ich einfach die zweite Version mit aufs Album gepackt.
Okay, also bist du im Herzen wirklich Rocker und nicht Schmalzrocker oder Balladenfreund?
Nee, gar nicht. Zum Beispiel mit Winterland haben wir es ja irgendwie jetzt über viele Jahre dann versucht, auch eine Bandbesetzung am Leben zu halten. Die Bassisten haben es nie lange ausgehalten, sie wollten dann doch wieder Jazz spielen oder irgendwie Musik mit Anspruch machen, räusper, und sind wieder abgehauen. Und dann stand auch zur Debatte, ob wir Winterland nicht als Unplugged-Projekt weiterlaufen lassen. Und da bin ich ganz konkret dagegen. Nein, ich will keine Lagerfeuer-Romantik, Oberstudienrat am Lagerfeuer mit G-Dur-Akkord Musik machen. Ich will rocken. Rocken macht glücklich. Fertig.
Das ist ein schöner Untertitel für diese Folge. Rocken macht glücklich. Finde ich gut.
Das freut mich, ja, finde ich auch gut.
Kommen wir mal zu einem unangenehmen Thema, obwohl ich weiß gar nicht, ob das unangenehm ist. Ihr veröffentlicht ja relativ konstant, also beziehungsweise du auf dem Label Pride and Joy, und da erscheinen auch Sachen auf CD. Auf Vinyl glaube ich jetzt eher weniger, aber Vinyl ist gefühlt jetzt ja seit ein paar Jahren so der heiße Scheiß, wenn es um Musikveröffentlichungen geht. Und wie stehst du selbst dazu? Also einerseits zu Vinyl als Medium für Musik und dann auch zu diesem aktuellen Hype, der gemacht wird. Weil, sage ich dir, worauf ich ursprünglich dann hinaus wollte.
Prinzipiell finde ich diesen Vinyl-Retro-Hype gut und begrüßenswert. Vor allem deswegen, weil ich halt auch weiß, dass du mit dieser analogen Technologie einfach auch Frequenz Spektren drin hast, die es im digitalen Bereich einfach nicht gibt. Allerdings muss man sagen, bei Veröffentlichungen unserer Größenordnung, wo du noch kein festes Publikum hast und sagen kannst, ich glaube, die Schwelle liegt bei ungefähr 1000 bis 2000 Einheiten. Wenn du nicht sicher weißt, dass du 1000 bis 2000 Vinyl-Einheiten losbekommst, ist es ein Minusgeschäft. Deswegen habe ich bis dato noch keine Vinyl-Veröffentlichung hinbekommen, weil die Verkaufserweiterung einfach nicht vierstellig ist. So hart ist das Leben. Leider.
Damit sprichst du genau das an, was ich meine. Denn Ich habe immer so das Gefühl, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber man versucht dann den Leuten, die das Ganze cool empfinden, das Geld so ein bisschen aus der Tasche zu ziehen, indem es dann immer verschiedene Auflagen auf Vinyl gibt. Keine Ahnung, in Rot, in Grün und Blau. Und ich weiß, jeder ist ja letzten Endes selbst Herr seiner Sinne und muss ja für sich entscheiden, ob er jetzt Rot, Grün und Blau als Vinyl unbedingt haben muss. Aber ich verstehe einerseits absolut, was du meinst, auch die Tatsache, dass es Musik wieder auf analogen Medien gibt, das ja ermöglicht ja auch einen ganz anderen Zugang zu der Musik, weil du dich ja viel intensiver damit auseinandersetzt, wenn du so eine riesige Schallplatte in der Hand hast und die auflegst. Ne, das ist ja wirklich wie ein Ritual. Da setzt du dich ja ganz anders mit Musik noch auseinander. Vor allem, wenn du auch ein Cover dann in so einer riesigen Dimension hast. Aber ich verstehe auch jeden, der Zeta und Mordio schreit, wenn man bei den Leuten, die ja wirklich sehr treu sind und gerade so Hardrock- und Metal-Fans sind ja noch treu, die kaufen ja immer noch CDs und Vinyl und heben diese Art von Musik ja in ungeahnte Höhen der Charts. Ich meine, da muss man sich ja keiner Illusion hingeben. Das ist ja letzten Endes nur so, weil die anderen Künstler nicht unbedingt so viel verkaufen, wie es noch Bands im Hardrock- oder Metal-Bereich tun. Aber wenn man dann eben sowas so ausschlachtet mit so ganz vielen Limited Editions, das finde ich immer so ein bisschen fragwürdig, weil, ja klar, du bist immer noch Herr deiner Sinne und musst es nicht kaufen. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, das weckt schon ein bisschen nach Geldmacherei tatsächlich. Ne? Also ich bin eher andersrum unterwegs. Ich sag zum Beispiel, wer jetzt überhaupt noch ein physikalisches Produkt kauft, also jetzt eine CD, um nochmal den Schwenk zu Winterland zu machen. Wir sind mit Winterland jetzt gerade in den Endzügen unseres Albums. Das Album hat 10 eigene Songs. Wir haben aber parallel auch ein paar 80er-Jahre-Songs neu interpretiert. Also Rocksongs, die keine Rocksongs sind, zu Rocksongs gemacht. Zum Beispiel Everything Counts von Depeche Mode, Union of the Snake von Duran Duran, gut, Spandau Ballet, Through the Barricades ist kein Rocksong, aber das haben wir auch zur Klavierballade gemacht, übrigens auch mit Joris Gibo. Was haben wir noch gemacht? Sunglasses at Night von Corey Hart und so. Und da überlegen wir jetzt, ob wir einfach auf die CD-Version des Albums 5 Bonustracks draufpacken für die Leute, die einfach noch bereit sind, Geld für die CD zu bezahlen. Ich glaube, das ist jetzt kein Nepp, sondern da sagen wir, wer die CD für, keine Ahnung, 15 Euro kauft, der bekommt einfach 5, in Anführungszeichen, Coversongs dazu geschenkt. Sowas finde ich dann okay, aber ich würde jetzt nicht die CD in 5 Editionen rausbringen und für jede Edition einen anderen Coversong. Das fände ich dann irgendwie blöd. Das wär dann Kommerzscheiß irgendwie, ne?
Würde ich auch ganz genauso sehen. Ich verstehe schon ganz oft nicht, wenn es Limited Editions von Alben gibt und es diese Limited Edition Bonustracks dann auch auf Spotify gibt. Wenn ich aber das Geld in die Hand nehme und mir die reguläre CD kaufe, fehlt mir dieser Track und ich kann ihn nur streamen. Also ich hätte immer gedacht, wenn es ein Bonustrack ist, soll es ihn doch eigentlich auch nur auf dem Trägermedium geben, oder? Ich finde das immer sehr irritierend, auch wenn du, keine Ahnung, Bonus-CDs aus Limited Editions auf Spotify hören kannst. Das erschließt sich mir überhaupt und gar nicht. Ich gebe gerne Geld für Medien aus. Aber das ist so immer, warum sollte man es dann tun, wenn du selbst die Bonus-Tracks, die ja eigentlich vielleicht ein zusätzlicher Kaufanreiz wären, auch online hören kannst?
Richtig, nee, das ist tatsächlich Quatsch. Wir hatten es mal bei Lazarus Dream, ich glaube beim zweiten Album hatte ich einfach zu viele Songs und dann haben wir zwei Bonustracks auf die CD, einen eigenen auf der CD und ein Cover, nämlich I Engineer aus den 80ern und noch einen anderen Song als Bonustrack online. Aber einfach nur aus, weil ich einfach zu viele Songs geschrieben hatte. Kennst ja mein Problem, ja.
Problem ist gut. Ja, so ein richtiges erste Weltproblem.
Aber wirklich, ja, unfassbar.
Ich glaube, andere würden sich freuen, wenn sie so viele Ideen hätten.
Ja, und wobei man noch vielleicht dazu sagen muss, jetzt, nachdem ja dieses Jahr 3 Alben rauskamen, das Atlantis Drive-Album hat ja fast ein Jahr gelegen und das Winterland-Album, das jetzt irgendwann, sagen wir, Ende, erstes Quartal, eher so April oder so rauskommt. Übrigens nicht bei Pride and Joy, sondern bei Rock Company. Das ist eine kleine, aber feine Plattenfirma in Holland. An dem Album haben wir jetzt auch seit, ich müsste lügen, Anfang 21, also fast 4 Jahre gearbeitet. Ne? 10 Songs, wirklich fast 4 Jahre dran gearbeitet. Schon sehr auch Stefan Hugo, wie gesagt, ist einer meiner besten Freunde, wohnt halt auch in Kaiserslautern. Da hat man ganz anderen Bezug. Und ich glaube, bei dem, das ist musikalisch nicht viel anders als das, was ich sonst mache. Aber ich glaube, irgendwie man hört, das ist so rund, wie nur ein Album klingen kann, das Freunde aufnehmen.
Sehr schön.
Gespannt, wie die Leute reagieren. Ja, schauen wir mal.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Müssen wir dann schon wieder die nächste Session vereinbaren oder ist das nicht so hardcore-kompatibel?
Ja. Schauen wir mal. Ja, ja, doch, das rockt schon ziemlich. Ne? Das ist, wir haben ja zwischenzeitlich auch ein paar Deutschrock-Eskapaden gemacht, aber das kam eher daher, dass ich halt fast 20 Jahre immer das Gleiche gemacht habe und wollte auch einfach mal was anderes machen und hatte mit einem Produzent, der eine Band produziert hat, die ich zwischenzeitlich hatte, so eine Irish-Folk-Band, mit dem hatte ich dann ein paar Songs auf Deutsch geschrieben und das hat mich überhaupt dazu gebracht, warum das jetzt mit Winterland mal machen. Das war dann auch der Grund, warum wir unseren ersten Deal bekamen. Damals dann auch den Rechtsstreit mit Unheilig und was weiß ich nicht alles. Aber ich möchte heute in diesem deutschsprachigen, mit diesem deutschsprachigen Sektor einfach nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Ohne das groß ausführen zu wollen. Nö. Wir sind da zurück zu unseren Wurzeln, haben uns auch dort erst wiederfinden müssen und uns dafür entsprechend auch Zeit genommen. Aber ich glaube wirklich, dass es sehr gelungen ist.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was es da dann zu hören gibt. Ein paar Dinge bei Mystery Moon haben mich so ein bisschen überrascht. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, ob ich mir da ja nicht irgendwie falsch abgebogen bin. Aber nehmen wir mal den ersten Song, Now's the Time, der am Ende einen 45-sekündigen, ja, es ist ein A Cappella-Part, oder? Ist das fachmännisch richtig bezeichnet?
Ja, das ist richtig, ja.
Und hast du sowas schon mal in der Vergangenheit gemacht? Also zumindest an die Alben, an die ich mich jetzt so bewusst erinnern kann, wüsste ich nicht, dass es sowas in dieser Form schon mal gegeben hat.
Interessanterweise doch. Und zwar das erste Mal ziemlich ähnlich wie hier auch, bei der besagten Irish Folk Band. Bei der hatte ich einen Refrain, ich hatte zwei Refrains, auch Gesangsmelodien, die ich beide gut fand und mich nicht entscheiden konnte. Und dann haben wir die einfach overlap-mäßig gesungen. Ne? Der eine hat so und der nächste hat so und das ist dann halt übereinander gelegt worden, so wie es halt Savatage mit Chance gemacht haben. Doch, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Auch bei Winterland auf einem deutschsprachigen, ich glaube, das war auf dem beim Abendstern, auf dem Alles geht Album, aber jetzt nicht die letzten 4 Jahre tatsächlich, ja.
Ja, okay, da bin ich ja doch noch richtig abgebogen. Puh, Glück gehabt. Aber fußt das jetzt auf einer Idee von dir oder war das der Input von Rob?
Beides. Rob hat den Refrain drauf gesungen und als ich das erste Mal den Refrain gehört habe, dachte ich, oh, der muss noch ein bisschen, sorry, aufgebläht werden. Ne? Der muss noch ein bisschen fetter werden. Und dann habe ich so ein paar wow, drunter gesungen. Ich singe ja auch Backings auf dem Album. Da dachte ich, die Wow-Wops sind schon ganz cool. Dann habe ich aber Jürgen Walzer angeschrieben, ne? Der Disperia Jürgen Walzer. Er sagt, guck mal, fällt dir noch was ein? Dann ist dem noch irgendwie eine Gesangslinie eingefallen. Am Schluss war das so cool, dass ich dachte, nee, ich kann das unmöglich in dem Song lassen. Da hört man das alles nicht. Das muss an den Schluss, wo man diese Stimmen für sich auch als solche überhaupt richtig wahrnimmt. Ne? Und deswegen, es ist auf Basis von Robs Gesangslinie entstanden, aber deswegen, weil ich sofort irgendwie gehört habe, die muss noch mal ein bisschen anders in so ein Vocal-A-Cappella-Arrangement reingesetzt werden. Aber ohne seine Gesangslinie wäre mir das ganz sicher nicht eingefallen.
Und wie viele Spuren sind das denn jetzt am Ende? Also wie viele verschiedene Gesänge liegen da aufeinander?
Viele, auf jeden Fall auch dreistellig.
Okay, das klingt auch schwer danach und klingt auf jeden Fall sehr beeindruckend, kann ich nur sagen. Großes Kompliment von mir.
Vielen Dank.
Ein anderer Song, der mir auch aufgefallen ist, ist dann die Nummer 3 mit dem Titel The Hidden Magic, wo ich mir als erstes Stichwort hier aufgeschrieben habe, der versprüht so ein arabisches Flair. Und auch hier bin ich mir nicht mal sicher, hast du sowas so schon mal in den letzten 4 Jahren gemacht? Und dieses Flair, ich bin mir gar nicht sicher, kommt das von der Gitarre oder ist das die Gesangsmelodie, die dieses Feeling verbreitet?
Original schon von der Musik. Also ich habe tatsächlich den Song in einer arabisch-harmonisch-Molltonart geschrieben. Übrigens gibt's auf dem zweiten Song auch den legitimen Nachfolger, sehr wahrscheinlich dann auch sogar als Opener dazu. Doch, habe ich auch schon, mache ich öfter mal. Bei Lazarus Dream war es der Opener des zweiten Albums, Dead End Symphony, und beim ersten Album Flashburn, eine 7-Minuten-Nummer, die auch ziemlich orientalisch angehaucht war. Übrigens auch mit so einem Querflöten-Intro. Also Flashburn, Flash wie Fleisch, ne? Von Lazarus Dream, vom Erstlings-Album, musste mal, kann man ja auf YouTube reinhören, das ist schon auch so orientalisch auf jeden Fall. Also war nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Stehe ich aber total drauf. Und passt natürlich zu diesem Mystery Moon Gedanken ganz cool. Fun Fact am Rande, The Hidden Magic, was ist das jetzt für ein komischer Titel oder Text, handelt da tatsächlich von dieser Inspiration der Musik, ne? Dass, wenn man von der Muse geküsst wird, Dinge passieren, die wirklich irgendwie so ein bisschen magisch sind, und auch die Zusammenarbeit zwischen Rob und mir ist irgendwie nicht in Worte zu fassen. Das ist auch irgendwie so eine Hidden Magic, und davon handelt der Song, auch von der Zusammenarbeit zwischen uns beiden, was ich irgendwie total süß fand.
Das ist doch ein schönes Thema.
Definitiv.
Mich hat der Song so ein bisschen, und auch das ist nicht böse gemeint, an Axel Rudi Pell oder im Zweifelsfalle an Rainbow erinnert. Ist das für dich jetzt auch eher Kompliment oder Ohrweier?
Nee, warum lache ich jetzt so? Das ist vielleicht ein bisschen unvermittelt. Nein, natürlich ist es ein Kompliment, weil Rainbow ja Legenden sind. Ich habe ja mit Dougie White, der mit Rainbow, glaube ich, mindestens ein Album gemacht hat, ja auch für Barnabas Guy schon zusammengeschrieben und einen Song aufgenommen. Super netter Typ übrigens, mit sehr schottischem Humor, das nur am Rande. Aber tatsächlich war ich nie ein Deep Purple oder Rainbow Fan, weil ich den Gitarrensound von Ritchie Blackmore schon immer gehasst habe, obwohl ich selber Stratplayer bin. Ich hasse seinen Gitarrensound. Und deswegen musste ich so lachen. Also es ist schon ein Kompliment, aber es war nie Vorbilder von mir tatsächlich.
Also es war auf jeden Fall nicht geplant.
Nein. Genau, ich wurde mal gefragt, ob ich irgendwie, ja, in meiner Musik wird man so viel Journey hören, ob das Vorbilder von mir wären. Und da war ich, das war in einem Video-Interview, und da bin ich voll ausgelöst. Nein, Journey, die kann ich überhaupt nicht leiden, die zickigen Deppen. Oh Gott. Ist übrigens wirklich so. Also, Neil Schon ist ein super Gitarrist, ne, und über Steve Perry muss man nicht reden, aber was Neil Schon und Jonathan Cain da abliefern, dieses Gezicke um Geld, das ist ja nur noch peinlich. Das ist ja Denver-Clan in Reinkultur. Furchtbar. Schrecklich.
Denver Clan in Reinkultur. Man merkt, wir sind älter, ne? Wir kennen das noch.
Ja. Naja, ich stehe dazu. Wir werden älter. Ich habe heute am Arbeitskollegen kondoliert, ja. Oh Gott, was ein freudscher Versprecher. Kondoliert, weil er 60 wurde. Nein, gratuliert, weil er 60 wurde. Ich sage, denk dran, wir werden nicht älter, wir werden nur reicher an Lebenserfahrung.
Das nehme ich mir als Maxime auf jeden Fall. Einen Song habe ich noch, zu dem ich eine Frage habe, beziehungsweise du hast ihn eigentlich schon angesprochen, weil du selbst gesagt hast, dass er relativ hart ist, und ich finde, er fällt auch ein bisschen so aus dem Rahmen. Es ist der Song mit der Nummer 8, Sudden Rupture.
Ja, genau. Da hatte ich tatsächlich auch mit diesem Effektgerät rumgespielt, um ein bisschen tiefer gestimmte Riffs zu spielen. Und dann kam die das rauf, und ich dachte, das klingt ja nach Judas Priest. Und wenn du mich gerade sehen könntest, ich habe gerade einen Judas Priest Hoodie an, dann dachte ich, okay, komm, schreiben wir doch mal einen Judas Priest Song. Und keine Ahnung, eine halbe Stunde später war es durch. Ne? Und da sind übrigens auch diese Gitarren-Synthesizer-Sounds, die du im Refrain hörst, die so wum, 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 wum. Das ist genau der Gitarren-Synthesizer-Sound, den sie auch bei Out in the Cold drin haben, ne? Auf der Turbo. Und das ist gezielt, es soll auch nach Priest klingen. Aber der ist schon, einer hat mich angeschrieben auf Facebook, hat gesagt, ist sein mit Abstand Lieblingssong auf dem Album, eben weil er halt so volle Kanne losballert. Finde ich gut, weil auf dem nächsten Album habe ich auch ein paar Songs, die so richtig richtig harte Riffs drauf haben. Aber richtig hart, wirklich, ne? Bin ich momentan drauf. Aber ich kombiniere die Riffs ja immer auch mit so ein bisschen schwebenden, bisschen mysteriösen Keyboards. Das wird ja immer auch so ein bisschen abgefedert. Ich glaube, wenn da keine Keyboards drin wären, dann wäre das auch, glaube ich, deutlich brutaler, als es im Endeffekt dann halt in Kombination mit den Synthesizer-Klängen wirklich, wirklich rüberkommt, ne? Aber geiler Song, ja. Kurzes Schlusswort.
Ja, damit hätten wir jetzt 3 Songs von euch genannt. Die würde ich wie üblich natürlich in die Podcast-Playlist packen, damit die Leute, falls sie Mystery Moon noch nicht kennen, eine Vorstellung davon bekommen, wie diese Band so klingt. Darf man eigentlich Band sagen? Ihr seid ja eigentlich nur 2 Mann, oder?
Ja, schauen wir mal. Tatsächlich habe ich jetzt fürs nächste Album noch einen Kumpel mit am Start, der mich bei den Keyboards unterstützt, eben weil auch Keyboards ja eine sehr große Rolle spielen bei Mystery Moon. Der hat jetzt für 3 Songs Keyboards beigesteuert und wirklich interessante Sachen auch draufgeknallt. Irgendwelche, keine Ahnung, afrikanischen Flöten und indische Bliblablups irgendwie in so einem Intro. Aber ob er als Bandmitglied auftritt oder nur als Gastmusiker, weiß ich noch nicht. Ja, nennen wir es mal Band. Alles, was mehr als eine Person ist, kann man als Band bezeichnen, wenn man will. Ein-Mann-Band ist irgendwie doof, aber ab 2, weil Projekt, übrigens, da muss ich klugscheißerisch jetzt mal kurz sein, ein Projekt ist durch definierten Anfang und Ende festgelegt. Weil ein Projekt ist immer nur auf Zeit. Und das ist sicher kein Projekt. Ich werde mit dem Rob Alben machen, bis ich tot umfall, wenn er mitmacht.
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja. Gibt's die fiese Frage wie üblich, gibt es denn eine Option, dass das irgendwann live passiert oder sind da auch wieder geografische Gegebenheiten ein Problem?
Ach, die geografischen Gegebenheiten sind mit einem Sänger, der in der Nähe von Stockholm wohnt, jetzt gar nicht so große Hürde. Ne? Mit jetzt einem Sänger wie Mark Bowles, der in Las Vegas in der Nähe wohnt, in Nevada, irgendwo mitten in der Salzwüste, das ist ein bisschen schwieriger. Rob ist ja jetzt nicht aus der Welt tatsächlich. Ne? Sag mal so, sag niemals nie. Ne? Also der ist mit Mentalist ja auch auf Tour schon gewesen, mindestens 2-mal. Ich bräuchte halt eine gute Band dazu. Eine gute Band kostet Geld. Wenn das Geld dazu da ist, bin ich sofort dabei. Also ich stelle mich morgen hin, ich muss die Sachen einmal durchspielen, stelle mich morgen hin und spiele das Zeug. Das ist kein Problem. Aber natürlich, du bräuchtest einen Drummer, einen festen für live, einen zweiten Gitarristen, einen Keyboarder, einen Basser und nach Möglichkeit müssten fast alle auch noch Backing-Vocal tauglich sein. Und zum Beispiel Bassisten, die wirklich Backing-Vocal singen können, die musst du auch bezahlen, weil die kosten in der Regel Geld. Bassisten wollen nämlich in der Regel nicht singen.
Außer sie spielen bei Rush, ne?
Ah, das ist die Ausnahme, die Regel bestätigt, genau.
Oder bei Motorhead. Nein, okay.
Das stimmt, ja.
Ja, gut, man wird immer irgendwie eine Ausnahme von der Regel finden. Hast du natürlich vollkommen recht, aber ja. Also ich entnehme deinen Worten mal, wie du es selbst gesagt hast, sag niemals nie, aber es ist jetzt nicht wirklich konkret irgendwas geplant.
Nee. Und wenn, dann wird es natürlich auch eher Sinn machen, mal mit einem zweiten Album, wenn man auch genug Material hat, aus dem man auswählen kann, ne?
Ja, klar, wäre relativ langweilig, einstündiges Programm mit einem Album, das eine Stunde dauert. Ne?
Genau, richtig, ja.
Ja, Markus, vielen Dank. Du hast wieder sehr viele, sehr schöne Antworten am Start gehabt. Das hat mich sehr gefreut. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ich hatte dich gefragt, ob du eine kleine Hausaufgabe bis heute erledigen kannst. Ich weiß nicht, ob du sie gemacht hast. Bin ich ja mal. Verrat doch mal. Was war denn die Hausaufgabe, nach der ich gestern dann so gefragt hatte, nach dem Motto, wäre schön, wenn es klappt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Meine 3 Lieblingsalben 2024.
Und das wären?
Ja, ganz interessant. Ohne dass die jetzt eine bestimmte Reihenfolge hätten, nenne ich als erstes ein Album, das wahrscheinlich kein Mensch kennt. Circles of Illusion heißt die Band. Das Album heißt Lionheart. Es sind, glaube ich, Schweden oder Norweger oder so, keine Ahnung. Und tatsächlich am Gesang Mark Bowles, ne? Irgendwie Malmsteen, Atlantis Drive. Ganz tolles Album. So eine Melodic Rock, Classic Rock Mischung. Wahnsinnsalbum, habe ich gerade im Auto gehört, als ich heimgefahren bin. Tolles Album. Nummer 2, eher offenkundig. Finde ich halt schon seit den 80ern gut, finde ich bis heute gut, vor allem, weil ich halt seine Stimme total gern mag. Hat übrigens bei Barnabas Sky leider nicht angebissen. House of Lords, Full Tilt Overdrive. James Christian, nach wie vor eine meiner Lieblingsstimmen. Ne? Ganz, ist auch ein tolles Album, wie ich finde. Hat auch ein paar sehr unerwartbare Sound- und Song-Elemente drauf, mit denen ich so nicht gerechnet hatte. Mark Mangold als Keyboarder dabei bringt, glaube ich, wirklich so das, was mit Greg Jafria weggegangen ist. Tolles Album. Ja, und Nummer 3, eher offenkundig für jemanden, der Melodic Rock mag, Eclipse Megalomanium 2. Ein Hit nach dem anderen. Ist es nicht die Musik, die ich selber spielen würde, weil sie mir dazu fast schon ein bisschen zu schrammelig ist, ne? Aber um es im Auto laut zu hören und mitzugrölen, genau das Richtige.
Sehr schön.
Ja, so viel dazu. Aber wie gesagt, Circles of Illusion, absoluter Geheimtipp, ganz tolles Album auf Lions Pride Music oder so. Nee, Lions Music rausgekommen, diesem Label von dem Lars-Erik Matheson, dem Gitarrist, ne? Und sonst hatte ich noch eine Hausaufgabe oder war es das schon?
Ich weiß nicht, es waren jetzt zwei Alben, oder? Habe ich mich verzählt?
Nee, drei. House of Lords, Full Tilt Overdrive, Eclipse, Megalomanium 2 und Circles of Illusion, Lionheart.
Nee, dann sind wir durch. Eclipse ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
Eclipse war dieses Eclipse Megalomanium 2, ist das, wo ich meinte, das ist ein bisschen schrammelig, aber halt zu mitgrölen, genau das Richtige.
Ja, kenne ich auch, hat mir auch sehr gut gefallen. Hat dir der Vorgänger auch gefallen?
Ja, die erste Single, ich weiß nicht mehr, welche das war, als ich das Video gesehen habe, habe ich nur irgendwie hinten diesen Bassisten gesehen und das sieht immer so, das ist so, die haben schwarze Klamotten vor weißem Hintergrund und der flippt völlig aus hinterm Sänger und du hast immer Angst, dass er gleich aus dem Bild fällt. Ich habe das Video dreimal geguckt und einfach nur schallend gelacht, weil der total ausflippt, der Basser. Der Basser ist so geil. Ich habe gedacht, der fliegt gleich aus dem Fernseher raus, weil der da hinten völlig enthemmt rumturnt und hopst und macht. Zu geil, einfach zu geil. An ansteckende Spielfreude. Mehr habe ich das noch nie gesehen, wie den Typ, wie der abgeht. So geil. Das finde ich total klasse.
Ist schön, wenn man Musikern ansieht, dass sie auch Spaß haben, weil es gibt ja, glaube ich, gerade, egal ob Videos oder Konzerte, genug Leute, die so auf der Bühne stehen und die so gucken, als hätte man sie dahin geprügelt und man fragt sich dann, warum machst du das dann überhaupt?
Ja, furchtbar. Das ist das, was mich bei Grunge so genervt hatte, wo ich dachte, wenn du so traurig bist, dann erschießt dich doch, aber stell dich nicht auf eine Bühne. Wie furchtbar. Schrecklich.
Böses Faul, Markus.
Ich meinte jetzt damit jetzt tatsächlich sinnbildlich und nicht Nirvana, aber so wirklich, also dieses für mich, weißt du, als ich in den 80ern angefangen habe, Rockmusik zu hören, da war Rockmusik da, um abzuschalten, um Spaß zu haben. Wirklich Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Rockmusik und Spaß gehörte zusammen. Das kam halt so ein bisschen in dieser Reagan-Ära eben auch. Das haben die Leute als Freizeitspaß gesucht. Und dann kam, ich habe da mal eine wissenschaftliche Abhandlung drüber gelesen, ne? Dann kam der Golfkrieg und dann kam Grunge. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, ne? Plötzlich wollte man auch gar keinen Spaß mehr haben und hat sich in dieser Depression gesonnt. Furchtbar. Also ich fand das ganz schrecklich, weil als ich gerade volljährig war und auf Konzerte konnte und auch selber Auto fahren durfte, um selber Konzerte zu spielen, war plötzlich die Musik, mit der ich groß geworden bin, wird plötzlich aufs Abstellgleis gestellt. Die 90er waren ganz schrecklich für mich. Ich habe zwar 92 bis 95 mit Scarlett hunderte von Auftritte gespielt, aber wir haben von 92 bis 95 einen permanenten Weg nach unten gesehen und ich habe kaum noch Musik bekommen, die mir gefallen hat, weil ich den ganzen Grunge-Kram nie verstanden habe. Und diese missmutigen Gesichter der Typen auf der Bühne, furchtbar, 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 furchtbar. Jeden das Seine, auch musikalisch waren die zum Teil wirklich gut, ne? Also Pearl Jam zum Beispiel, Jeff Ament, mega Basser mit dem Achtseiterbass, wunderbar, aber überhaupt nicht mein Ding. Das Debrige mach's überhaupt nicht mein Ding. Full Title. Ich brauche Spaß. Irgendwie es darf ja ein bisschen sinnierend und auch vielschichtig und sozialkritisch sein, aber nee, Depri hat für mich in Rockmusik nichts zu suchen. Das sollen die Jazzer machen. Okay, ich hör auf.
Nee, ist sehr lustig, weil damit hast du einen schönen Bezug zu einer noch gar nicht so alten Podcast-Folge gemacht. Es war Folge, jetzt muss ich selbst überlegen, 68 müsste es gewesen sein. Die hatte den Titel Als der Grunge den Metal gekillt hat. Und da haben wir eben auch genau darüber sinniert, eben darüber, dass Metal, also was vorher so groß war, klar Maiden und Priest sowieso, aber vorher war ja auch der Hair Metal, ne, oder der Glamrock war ja riesig. Und da ging's, wie du schon gesagt hast, um Spaß haben, ne, um große Posen und weiß ich nicht was. Und dann standen da die Leute auf der Bühne, die, so wie Gene Simmons erstmal etwas despektierlich ausgedrückt hat, ja, die sahen aus wie die Penner vom Bahnhof.
Ja, genau. Ja, ja. Ja, wobei das, wie gesagt, das hatte halt auch ein bisschen gesamtwirtschaftliche Gründe, ne? Dann, wie gesagt, kannst du mal gucken. Also ich erinnere mich noch, dass wir, ich glaube, samstags war ich hier in Kaiserslautern Hohenecken bei einer Band namens Petra. Weiß nicht, ob der Name dir was sagt, das ist so ein Christian Metal, ne? Also wie Petra geschrieben. Bei den Amis ein Riesending, Christian Metal. 1500 Leute oder so in der Halle und ich war irgendwie über Umwege dazugekommen, dass ich als Gaffer arbeiten durfte. Also ich durfte den Verfolgerspot für den Sänger machen und gleichzeitig fürs Underground Empire, das damalige Fanzine von Stefan Glas, der ja auch inzwischen schon langjährig fürs Rockhard schreibt. Für Stefan Glas habe ich fürs Underground Empire dann den Sänger und den Gitarristen von Petra noch interviewt. Das war samstags und sonntags war dann halt Golfkrieg, der erste Golfkrieg. Ne? Und die haben damals schon gesagt, wenn jetzt wirklich die USA angreift, wird das weitreichende Folgen auf die ganze Zivilisation in den USA haben. Und wie gesagt, das war der Anfang vom Ende des Poser-Rock.
Ja. Ist so. Ich kann mich auch noch sehr genau erinnern, als das angefangen hat, weil ich bin ja ein paar Semester jünger als du und ich wollte morgens einfach Cartoons gucken. Ich weiß nicht, ob du dich an sowas erinnern kannst. Cartoons liefen früher um 6 Uhr morgens. Da bin ich sonntags um 6 Uhr morgens aufgestanden und wollte Scooby-Doo oder so gucken. Und da lief die ganze Zeit nur Berichterstattung über genau dieses Thema, dass man dachte, ich verstehe das gerade nicht. Und als meine Eltern dann aufgestanden sind, meinten sie, warum hast du uns denn nicht Bescheid gesagt? Und ich dachte nur, ich verstehe gar nicht, was hier überhaupt los ist. Aber man hat schon gemerkt, da ist irgendwas nichts Gutes.
So jung bist du, um Gottes Willen. Nee, wobei tatsächlich Cartoons sind nie an mich, wobei Zeichentrickserien in den 70ern habe ich natürlich schon geguckt, so Pinocchio und Sindbad und die Biene Maya und so, ne? Aber so diese Cartoons in den 90ern, wie gesagt, ja, da war ich schon pubertierend und habe andere Sachen gemacht als du.
Ich bin ja doch ein paar Jährchen jünger, das ist dann der Moment, wo man es merkt.
Genau, deine Kindheit, meine Jugend. Habe ich mal im Interview gesagt mit dem Winterland-Sänger, der ein paar Jahre älter ist als ich und irgendwie, ich glaube beim SWR im Fernsehinterview. Er so, ja, und die Musik, das kam auf die 70er. Und er so, ja, und die Musik der 70er, also die Musik meiner Jugend. Ich so, ja, und meiner Kindheit. Der Blick, der war Gold wert.
Köstlich. Ja. Also ich war da 9. Insofern passt noch mit den Cartoons gucken.
9.
Der zweite Golfkrieg wirklich offiziell angefangen hat am 2. August. 2. August 1990. Übrigens auch der Geburtstag meiner Schwester.
Oh, okay.
2. Also nicht, August 1990. Nicht Geburt, aber Geburtstag.
Ja. Okay, verstanden.
Ja, Markus, vielen Dank, dass du zum dritten Mal in einem Jahr hier zu Gast warst. Hätte ja beinahe nicht geklappt. Das ist aber auch wirklich mir diesmal geschuldet. Ich bin irgendwie zum Ende des Jahres ein bisschen selbst ins Schlingern gekommen mit den ganzen Sachen, die ich bis Ende des Jahres noch unbedingt über die Bühne bringen wollte. Und da fiel mir irgendwann siebenteils ein: Mensch, der Markus hat doch Mystery Moon gemacht und du hast ihm versprochen, dass wir darüber reden. Hiermit habe ich also mein Versprechen erfüllt und ich hoffe, du hattest auch beim dritten Mal wieder deinen Spaß hier.
Auf jeden Fall. Irgendwie die Hälfte der Zeit sind wir immer nur am Lachen. Das finde ich total cool. Macht Spaß. Vielen Dank für die Einladung und du weißt, jederzeit gerne wieder.
Ja, immer wieder gerne. Und Lachen ist ja auch, wie war das? Lachen ist die einzige Antwort auf den Wahnsinn in der Welt. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir uns die aktuelle Weltlage angucken, man muss ja nicht mal in die Welt gucken, es reicht ja schon ins eigene Land zu gucken, wo man das Gefühl hat, aus den letzten 80 Jahren hat niemand irgendwas gelernt. Ne? Und
Wahnsinn, ja.
Also lass uns davon lieber nicht anfangen, lass uns lieber lachen über Dinge, die schön und überhaupt irgendwie amüsant sind. Ist mir auf jeden Fall auch lieber. Man könnte endlos politisch diskutieren, aber ich sag mal so, es gab einen Grund, warum irgendwann mal mein Interesse an Politik sehr stark nachgelassen hat, obwohl ich gerade in meiner Jugend, was so Politik und Sozialwissenschaften angeht, immer sehr stark interessiert war. Aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, das ist alles ein schmutziges Geschäft und ich glaube, das kann man auch genauso am Ende stehen lassen, oder?
Leider ja, in der Tat. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mich irgendwie politisch engagiere, immer mal wieder, aber mich auch gezielt und bewusst dagegen entschieden, weil du in der heutigen Gesellschaft, in der wir leben, in der Politik auch nur weit kommst, wenn du ein Machtmensch bist, und das bin ich auch einfach nicht. Und wenn du dann unter ferner Liefen agierst, kannst du wiederum nichts bewirken und wirst irgendwann dann, als kaltgestellter Rechtsaußen desillusioniert, wahrscheinlich zum Trinker. So halb schlüssig nach Hause gebracht, aber es war schon mit einem guten Funken Ernsthaftigkeit gemeint, ja.
Desillusioniert die Leute uns nicht zu sehr da draußen, aber ich glaube, wir haben ja beide unseren Weg gefunden, wie wir trotzdem Spaß haben und wie wir vielleicht auch den Leuten da draußen ein bisschen Spaß mitgeben können. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig und sehr wertvoll ist. Darum möchte ich mich, und das ist völlig ernst gemeint, von ganzem Herzen bei dir dafür bedanken, dass du, obwohl du ja wahrscheinlich keine Millionen von Euro mit deiner Musik verdienst, uns doch immer noch so konstant mit schöner, neuer Musik erfreust, die wirklich einfach Spaß macht und die einfach, na, ein Stück weit Eskapismus einem auch bescheren kann.
Vielen, vielen Dank. Ja, also mehr Kompliment kann man mir nicht geben. Das freut mich. Das freut mich. Wie gesagt, wenn man Musik veröffentlicht, freut man sich natürlich, wenn andere Menschen sich an der Musik zumindest halbwegs genauso erfreuen können wie man selber. Und wenn das zum Beispiel bei dir der Fall ist, freut es mich umso mehr. Vielen, vielen Dank.
Ich erfreue mich immer gerne an deiner Musik, das kann ich nur sagen. Und das ist keine Schleimerei meinerseits. Ja, heute ist dann, wenn es ausgestrahlt wird, Silvester. Von daher bleibt uns ja nichts weiter übrig, als den Hörern da draußen einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen, wenn sie das zur Veröffentlichung hören. Und ich hoffe, Markus, wir hören uns dann im nächsten Jahr nochmal wieder mit vieler neuer, toller Musik, die du uns dann hoffentlich bescheren wirst. Das letzte Wort gehört dir, gerne ein Zitat oder einfach nur eine Lebensweisheit deinerseits.
Oh je, eine Lebensweisheit meinerseits. Nein, zuerst nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zum wunderschönen dritten Mal. Es ist noch die Frage, wer einen ausgibt, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Das bin dann wahrscheinlich ich. Ja, Lebensweisheit, nein, drei Worte. Rocken macht glücklich. So viel dazu.
Vielen Dank, Markus. Und hoffentlich, bis wir uns wieder hören in der nicht allzu fernen Zukunft. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Du warst fertig, oder?
Wobei hin und wieder übrigens bist du unterbrochen. Ne? Du sagst was und dann ist so eine ganz kurze Unterbrechung drin, wollte ich nur kurz sagen.
Ja, ich merke das auch bei dir, aber ich hoffe mal, das sind ja nicht in der Aufnahme so drin. Das ist, glaube ich, nur die Übertragung.
Ja, also, schauen wir mal.
Hoffe ich mal. Ja, genau. So, du warst aber fertig, ne? Und dann würde ich jetzt mal daran versuchen, wieder anzuknüpfen. Ja.
Hallo? Ist da noch jemand? Oh, offline?